Deutschlandfunk. Systemfragen.
Das Zerbröseln demokratischer Fundamente. So nennt der Soziologe Steffen Mau, was wir hier in Deutschland gerade erleben, vor allem auch in Ostdeutschland. Und diese Schwäche der Demokratie, die hänge auch zusammen mit der Art und Weise, wie die Wiedervereinigung gelaufen ist, mit den Demokratieerfahrungen der Menschen. Für unsere Systemfragenfolge zur Bürgerräten als Chance für Ostdeutschland hat Steffen Mau uns ein langes Interview gegeben. Und weil wir davon am Ende nur einiges verwenden konnten, gibt es hier jetzt als Bonusmaterial das gesamte Gespräch von meinem Kollegen Uli Hufen mit Steffen Mau.
Herr Mau, ich möchte anfangen mit einem Satz aus Ihrem Buch. Das Zerbröseln der demokratischen Fundamente und der Vormarsch der AfD zwingen uns dazu, Modelle der politischen Erneuerung radikaler zu denken. Und zwar würde ich das gerne sozusagen in seine Einzelteile zerlegen und die verschiedenen Dinge ein bisschen mit Ihnen besprechen. Zunächst mal das Zerbröseln der demokratischen Fundamente. Wie kann man das ja messen oder belegen oder woran erkennt man, dass wir sowas gerade erleben?
Ja, ich glaube, da sind verschiedene Aspekte wichtig. Also erstmal auf der Ebene der politischen Kultur. Ich nenne das manchmal so Allmählichkeitsschäden der Demokratie, wo so Sachen einsickern. Ne? Das kennt man ja so vielleicht aus der Versicherungswirtschaft, ist so ein Begriff, der daherkommt. Und man bemerkt die Schäden erstmal nicht. Das hat was mit dem politischen Vokabular zu tun. Das hat was mit der Verwilderung der politischen Konflikte zu tun. Das hat was mit einer bestimmten Unnachgiebigkeit zu tun. Das hat aber auch was mit sozusagen einer Übernahme von bestimmten rechten, rechtsradikalen Frames zu tun. Also wie bestimmte Probleme adressiert werden, wie über Minderheiten gesprochen wird, was wieder salonfähig wird. Das ist das eine. Und das andere ist auf der institutionellen Ebene, dass wir natürlich sehen, dass rechtsradikale, rechtspopulistische Bewegungen auch versuchen, die Zivilgesellschaft, aber auch die Fundamente unserer demokratischen Ordnung in irgendeiner Weise zu infiltrieren. Also die sitzen dann auch als Laienschöffen irgendwo in Gerichten mit dabei. Die gehen in die zivilgesellschaftlichen Organisationen, in die Freiwillige Feuerwehr, in den Elternbeirat, in die Industrie- und Handwerkskammer. Die versuchen natürlich auch den Verfassungsschutz, also die Verfassungsorgane des Landes, auch die Verfassungsgerichte irgendwie mit auch zu besetzen. Da denke ich, da gibt es viele Blaupausen aus anderen Ländern, wo wir autoritäre Regierungen hatten. Da droht natürlich schon eine Gefahr, dass sich langfristig dann auch von innen heraus diese Institutionen aushöhlen und dann auch verändern lassen.
Aber mal abgesehen von dem, was die AfD tut und der Demokratie vielleicht antut oder antun wird oder antun will, wenn man jetzt einfach auf den Zustand der Demokratie guckt, den wir jetzt haben, mal abgesehen von dem, was die AfD tut, an welchen Punkten könnte man erkennen, dass etwas im Argen liegt? Also ich meine, Wahlbeteiligung wäre ja wahrscheinlich so ein Punkt.
Das ist sicherlich ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist sicher das, was manchmal so politische Deprivation genannt wird, ne? Also eine ungleiche Wahlbeteiligung, also dass vor allen Dingen die unteren, die bildungsärmeren, auch einkommensärmeren Schichten sich immer weniger am politischen Prozess beteiligen, dass wir auch ein Stück weit ein Repräsentationsproblem haben, also dass die Leute, die in Parlamenten sitzen, nicht mehr notwendigerweise irgendwie einen Querschnitt der Bevölkerung repräsentieren, sondern dass es ein sehr enger Ausschnitt ist und damit auch bestimmte Interessen vielleicht nicht sichtbar werden. Aber noch viel entscheidender ist, wir reden nicht nur über die Demokratie allgemein und das parlamentarische System, sondern wir reden auch über die Parteien als zentrale Akteure der gesellschaftlichen Willensbildung. Und klassischerweise waren die auch immer sozusagen über Milieus integriert, übertragende gesellschaftliche Schichten. Das ist heute nicht mehr so. Die großen Parteien, aber auch die FDP zum Beispiel, haben in den letzten 30 Jahren 50% ihrer Mitglieder verloren. Und da glaube ich schon, dass die Fähigkeit von Parteien, Konflikte zu erspüren und auch zu absorbieren und zu relevanten Adressaten auch in bestimmten Kontexten zu werden, dass das abgenommen hat. Und da müssen wir uns schon fragen, wir sind ja nicht nur eine Demokratie, wir sind eine Parteien, Demokratie und parlamentarisches System. Können die Parteien überhaupt noch diese Rolle als ja, Transmissionsriemen gesellschaftlicher Interessen und Orientierung hinreichend erfüllen? Und da würde ich sagen, da muss man ein großes Fragezeichen machen.
Ja, viel von dem, was Sie beschreiben, trifft auf ganz Deutschland zu, würde ich denken, und sogar auf viele europäische Staaten. Entwicklungen, die wir in Deutschland jetzt haben, haben wir in anderen Ländern auch zum Teil schon gut beobachten können. Sie haben das auch selbst gerade erwähnt. Aber was von all dem ist nochmal speziell ein ostdeutsches Problem?
Ja, nicht alle Länder Europas oder der westlichen Welt haben Parteiensystem wie wir. Ne? Unsere Parteien funktionieren relativ stark über Ortsvereine, über eine Mitgliedschaft, über Beteiligung. In den USA, jetzt die Republikaner, sind eine reine Wahlplattform und werden letzten Endes dann durch so populäre Figuren wie Donald Trump gesteuert. In Ostdeutschland ist das nicht der Fall. Da sind die Ortsvereine ganz zentral und ist letzten Endes auch die lokale Ebene ganz wichtig zur Gestaltung von Politik. Und in Ostdeutschland haben wir deutlich weniger Parteimitglieder. Nur 0,8% der Ostdeutschen sind überhaupt Mitglied einer der im Bundestag vertretenen Parteien. Das heißt, sie sind eigentlich sehr, sehr kleine Organisationen im Hinblick auf die Leute, die sich dort aktiv engagieren. Und sie sind natürlich auch unter diesen Bedingungen sehr wenig in der Lage, überhaupt eine gestaltende Funktion für die politische Kultur auszuüben. Da, denke ich, gibt es große Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Wie gesagt, im Westen gibt es das auch. Auch da sind die Parteimitgliedschaften absinkend, aber von einem deutlich höheren Niveau. Und wir haben Länder, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder das Saarland, wo doch deutlich mehr Menschen noch in der Partei engagiert sind. Und da würde ich sagen, ja, in Ostdeutschland ist diese Parteidemokratie nicht so eingewurzelt. Sie war es eigentlich nie. Und die großen Erfolge auch der Volksparteien in den 90er Jahren, der CDU in Sachsen und Thüringen oder auch der SPD in Brandenburg oder in Mecklenburg, die haben so ein bisschen ja einen falschen Eindruck erweckt. Da hatte man das Gefühl, alles ist jetzt in Ordnung und bewegt sich eigentlich in Richtung westliches Modell oder Modell Bundesrepublik West. Und das war eben nicht der Fall.
Was ist die Ursache davon?
Ja, die Ursache davon ist natürlich, dass die sozusagen demokratische Tradition viel, viel kürzer ist. Und dass Ostdeutschland sich eben zu einem Zeitpunkt demokratisiert hat, als im Prinzip diese alte Welt der Parteiendemokratie auch im Westen schon mehr oder weniger geschwächt war. Ne? Also der Trend begann ja schon Anfang der 80er Jahre. Und von daher sind die Parteien nie zur Blüte aufgestiegen, wie wir das im Westen der Fall hatten. Das ist sicherlich das eine. Das andere ist, dass im Osten eine viel schwächere Zivilgesellschaft da ist. Also es gibt nicht nur einen politischen Raum, sondern es gibt auch einen vorpolitischen Raum, der durch Verbände, zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen strukturiert ist und wo auch viele Probleme der Gesellschaft vorsortiert werden und auch irgendwie ein Stück weit bearbeitet haben, ehe sie dann bei den Parteien ankommen. Auch das ist in Ostdeutschland deutlich schwächer ausgeprägt und das hat natürlich was mit der DDR zu tun. Es gab dort keine Zivilgesellschaft im eigentlichen Sinne. Der vorpolitische Raum war durch die Betriebe, die Massenorganisationen der DDR und die Partei besetzt und das ist alles zusammengebrochen, sodass da erstmal ja ein leeres Blatt war, ne? Oder eine unbebaute Fläche und die ist jetzt dann auch in den 90er Jahren und den Nullerjahren stark auch von rechten Kräften besetzt worden sind, die heute eben sowas sind wie die Vorfeldorganisationen der AfD.
Ja, da ist häufig fallen Begriffe wie Demokratiedefizit der Ostdeutschen oder Demokratiefremdeln der Ostdeutschen. Das klingt immer so ein bisschen so, als wenn das entweder eine Charakterschwäche oder eine Lernschwäche wäre. Was halten Sie davon?
Ja, ich bin immer dagegen, das zu pathologisieren und irgendwie so zu so einer individuellen Eigenschaft zu machen. Also das sind eben strukturelle Bedingungen, die sehr ungleich sind. Das würde wahrscheinlich Westdeutschen mit einer ähnlichen Sozialisation ganz ähnlich gehen. Immerhin, ich meine, die friedliche Revolution ist 35 Jahre vorbei. Wir haben jetzt natürlich auch viele Leute, die in den 80er Jahren geboren sind, die ihre politische Sozialisation auch schon im vereinten Deutschland gemacht haben, die vielleicht nicht so stark durch sozialistische Erziehung geprägt sind. Und selbst bei denen sieht man das. Ne? Und da würde ich schon sagen, na klar, da gibt es diese Möglichkeit, dass das in den Familien tradiert wird und weitergegeben. Aber es sind eben auch die strukturellen Bedingungen. Das sehen wir eben von Leuten, die jetzt frühzeitig in den Westen gehen, die möglicherweise sich anders engagieren, auch andere Anknüpfungspunkte zur Politik finden. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass das jetzt irgendwie nicht festgesetzte Charaktereigenschaften sind. Und dass vielleicht sozusagen diese Vorstellung, dass es so eine ostdeutsche Lernschwäche der Demokratie gibt, dass das noch ein bisschen aufs falsche Gleis führt.
Ja, hatte Ostdeutschland wirklich keine Zivilgesellschaft oder hat es einfach eine ganz andere, deren Formen und Praktiken nicht sozusagen erstens nicht überlebt haben und zweitens nicht passen auf unsere Vorstellung und auch auf die Begrifflichkeit von Soziologen wie Ihnen, die eben moderne westliche Gesellschaften analysieren?
Ja, natürlich ist auch ganz viel entstanden im Herbst 89 und dann auch im folgenden Sommer. Also eine Vielzahl von Initiativen, ob jetzt irgendwie in den Medien, in Form der Selbstorganisation, politische Verbände. Aber das hatte alles eine andere Struktur, ne? Also das war wirklich nicht jetzt eins zu eins eine Parteiendemokratie, wie man sich das vorstellt. Interessanterweise saß in der DDR-Volkskammer saßen nicht nur Parteien, sondern auch Organisationen wie der Freideutsche Gewerkschaftsbund oder der Frauenbund der DDR oder der Kulturbund. Das heißt, sozusagen die Vorstellung, dass alles über Parteien gemacht wird, das ist erstmal ein Stück weit fremd gewesen. Und es gab natürlich auch eine große Skepsis gegenüber der Partei, der SED. Also die Leute hatten auch negative Erfahrungen sozusagen mit einer Partei als führende Organisation, die die gesamte Gesellschaft gestaltet. Und es gab auch in der Bürgerrechtsbewegung viele Leute, die hatten Vorbehalte. Die hatten durchaus Skepsis gegenüber einer Parteiendemokratie. Die haben gesagt, wir wollen eher direkt demokratische, plebiszitäre Verfahren. Wir wollen eben Dialogformen, wir wollen runde Tische, wo Leute auf eine andere Art und Weise zusammenkommen, und wir wollen nicht sozusagen mandatierte Politik, wo das irgendwie delegiert wird an Abgeordnete und die machen dann irgendetwas. Aber das war natürlich mit der Wiedervereinigung 1990 vorbei. Man hat fast keine, eigentlich überhaupt keine Elemente dessen aufgehoben und hat gesagt, ja, das brauchen wir nicht, weil das politische System ist entwickelt, das funktioniert gut und alles andere sind eigentlich Fremdkörper, die keine weitere Bedeutung haben sollten.
Es gibt ja auch den Begriff, der einem häufig begegnet, Diktaturschäden, die angeblich sozusagen da vorliegen und die Leute davon abhalten, sich wie gute Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft zu verhalten. Aber man wundert sich ja, wenn es diese Diktaturschäden gegeben hat, wie die ausgesehen haben, dass nun gerade diese Leute, die 30, 40, je nachdem wie alt sie sind, eben Jahre in der Diktatur gelebt haben und vorher noch unter den Nationalsozialisten, dass diese Leute 1988 angefangen haben, oder 89, also mit einem gewissen Vorlauf, ja, also all diese demokratischen Institute zu entwickeln und diese Energie aufgebracht haben und ja auch das Wissen und Können, wie man sowas macht. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das war in der DDR ein bisschen anders natürlich als in den mittel- und osteuropäischen Ländern, wo sozusagen dieser Begriff der Zivilgesellschaft, natürlich in Polen, ne, mit Solidarność, wo dieser Begriff der Zivilgesellschaft sehr euphemistisch benutzt worden ist, ne. Das war immer was Positives. Und in den 90er Jahren hat man dann geträumt, dass man das so ein Stück weit auch fortsetzen kann. Das ist nicht passiert, weil die Parteien eben an diese Plätze getreten sind. Aber nichtsdestotrotz, 89, 90, das war auch erstmal ein ganz freies Malen. Ne? Die Leute hatten sehr viel Fantasie, haben sich überlegt, wie kann man das machen. Wenn ich mich an meine eigene Biografie erinnere, dass wir dann relativ schnell auch, ich glaube sogar noch im Oktober 1989, den ersten Soldatenrat gegründet haben und versucht haben, Mitbestimmung zu erwirken. Und das hatte schon was, weil das eben eine von unten getragene Demokratie war, noch ohne sozusagen festes institutionelles Gerüst, wo die Regeln völlig ausdefiniert sind, sondern man erprobt da erstmal, man versucht irgendwie in eine Art von Verhandlungs- oder Kommunikations-Dialogsituation hineinzukommen. Und das war für viele Leute damals auch durchaus eine extrem bereichernde, wenn nicht sogar eine berauschende Erfahrung. Ne? Also ich erinnere mich noch sehr gut, wie man gebannt sozusagen am Fernsehen dann diese Übertragung auch vom Runden Tisch beobachtet hat, ne? Weil vorher war ja ein offenes Sprechen nicht möglich und dann haben sich Leute artikuliert, da wurden Meinungen ausgetauscht, man hat irgendwie darum gekämpft, wie ist eigentlich die Tagesordnung, und das ist eben auch spannend, Demokratie ist eben auch ein sehr interessanter Prozess sozusagen des Miteinanders, des Aushandelns von Kooperation. Und dieses Erleben, das fällt natürlich so ein bisschen hinten runter, wenn man sagt, okay, Demokratie, das ist eigentlich ein festes Regelwerk, über das man sich gar nicht verständigen kann, und das folgt so bestimmten Abläufen. Und das funktioniert letzten Endes auch, selbst wenn ich nicht dabei bin, ne, dann machen das eben irgendwie andere. Das war damals so eine Spannung und auch eine große Diskussion, und da haben das viele Ostdeutsche eben auch so empfunden. Ja, so ein bisschen als schade oder nicht so besonders schön, dass diese Sachen dann so links liegen gelassen worden sind und man da auch wenig Anknüpfungspunkte gefunden hat.
Es ist ja auch wirklich so gewesen, dass 1989 natürlich das neue Forum, das war jetzt nicht sozusagen repräsentativ für die ganze DDR-Bevölkerung, aber es passierten ja unglaublich in allen Städten eigentlich und auch vielen Gemeinden, in kleinen Orten, eben genau diese demokratischen sozusagen Urformen, die da erprobt wurden im Betrieb, in der Armee, Sie haben das beschrieben. Ne? Und ich habe letztens den Begriff gelesen, dass da sozusagen sehr viele Leute beteiligt waren, weil sie fast zu etwas wie einen moralischen Imperativ verspürt haben, sich an diesen Dingen, an diesem Aufbruch zu beteiligen. Wie kann man den erklären, wenn man irgendwie gleichzeitig Begriffe wie Diktaturschäden im Kopf hat?
Ja, natürlich gab es diese starke stagnative Phase am Ende der DDR und auch das Gefühl, so kann es doch nicht weitergehen. Ne? Also wenn man die DDR dann nochmal 10 oder 20 Jahre weitergedacht hätte, und ich war ja damals ein Jugendlicher oder ein junger Mensch, dann war das schon irgendwie so ein Gefühl, diese Enge, diese Stagnation, diese Starrheit, auch sozusagen die Greise da oben an der Spitze, da gibt's ja kaum Luft zum Atmen. Und dann hat sich das plötzlich irgendwie auf eine Art und Weise geöffnet. Ja, immer noch historisch so ein bisschen ein Wunder, da hat sich das auf eine Art und Weise geöffnet, sodass plötzlich riesige Möglichkeitsräume da waren. Und die haben Leute natürlich auch genutzt. Natürlich nicht die Gesamtheit der Bevölkerung und so weiter. Aber da ist unglaublich viel gewachsen. Es war ein sehr bunter Garten mit Sachen, die eben noch nicht so verriegelt waren. Und mit der Wiedervereinigung setzte sowas ein wie so ein Sperrklinkeneffekt, ne? Das könnte man so sagen. Ne? Das ist dann einmal eingerastet. Da war dann klar, das ist die institutionelle Ordnung. Und da kann nur das wachsen, was da so richtig reinpasst. Und alles andere wird nicht. Also ich würde jetzt sagen, okay, die Leute hatten so ein starkes Bedürfnis. Und im Herbst 89 und dann auch im Sommer 90 haben sich viele Ostdeutsche zum ersten Mal auch als politische Subjekte, als politische Bürger verstanden. Davor war man irgendwie verwaltet durch ein obrigkeitsstaatliches Arrangement mit der Partei und Staatsführung an der Spitze, aber die Stimme zählte nicht. Und dann sind die Leute aufgesprungen und haben ganz, ganz viele Sachen gemacht, die zum Teil eben auch ja durchaus beglückende Erfahrungen mit sich gebracht haben.
Jetzt haben Sie gesagt, all diese Formen, die da im Herbst 89 und im Winter 89, 90 vor allen Dingen ausprobiert wurden, haben nicht gepasst zu dem neuen System, was dann installiert wurde, zu dieser, die wir bis heute haben, zu der Parteiendemokratie, und sind dann an die Seite geraten. Das ist natürlich sehr freundlich formuliert, weil man könnte das auch ganz anders sagen. Man könnte auch sagen, da ist sozusagen ein politisches System importiert worden oder exportiert worden aus Bonn, nicht nur in der Form fremd und sozusagen von außen, sondern auch ja im Personal. Welchen Effekt hat das gehabt auf diese Demokratiebegeisterung der Ostdeutschen, die ja offensichtlich da war?
Gut, das weiß man eigentlich aus relativ vielen Studien, dass das bestimmte Nachwirkungen oder Folgewirkungen hat und dass das auch sozusagen sehr enttäuschungsanfälliger Prozess ist. Ne? Das ist ja letztendlich so, man hat Institutionen, fertiges Institutionsset, dann geht man irgendwohin und implementiert das. Aber natürlich muss das an die Kultur vor Ort, an die Mentalitäten, an die gesellschaftlichen Orientierung anknüpfen. Sonst hat man sozusagen große Schiffe und die fahren dann irgendwann auf Land und kommen nicht mehr weiter. Das heißt, das muss zueinander passen. Und ich würde schon sagen, dass viele Ostdeutsche mit der Wiedervereinigung ein Stück weit auch wieder in das Passive hineingeraten sind. Also dass doch diese starke Politisierung irgendwie abgenommen hat. Dann hat man sich in so ein Grummeln, in so eine Unzufriedenheit zurückgezogen und hat gesagt, okay, jetzt laufen die Dinge so, wie sie laufen. Und der Einigungsvertrag ist unterschrieben und davon darf man nicht mehr abrücken. Das ist letztendlich so eine Art Autopilot. Und das läuft jetzt von alleine und wir werden nicht mehr gebraucht, um die Parameter des Zusammenlebens irgendwie miteinander auszuhandeln. Und das hat eigentlich diesen aktiven Impuls des Herbstes 89 so ein Stück weit wieder zurückgesetzt und zurückgeschraubt. Und die Leute sind dann wieder in dieses Passive verfallen, hatten auch dann manchmal ein sehr ungesundes Verhältnis zur Politik, also dass man immer nur Beschwerdeführung macht, dass viel Lamento da ist. Und die Möglichkeiten, die es dann gab, auch über die Parteiendemokratie, die wurden dann eben nicht genutzt. Und da kann man sagen, ja, das liegt jetzt an den Leuten selbst, dann geht doch in Parteien und macht mit. Man könnte auch sagen, ja, dann hätte man vielleicht stärker anknüpfen müssen an die gesellschaftlichen, sozialen Erwartungen und auch Praktiken vor Ort und versuchen darauf aufbauend, Formen der demokratischen Selbstorganisation anders zu gestalten und das nicht eins zu eins nach Blaupause West zu machen. Dass das nicht so gut funktioniert, jetzt im Nachhinein sind wir besser, aber ich glaube auch, es gab auch einige Kollegen von mir, Soziologen, die in den 90er Jahren schon sehr, sehr gute Texte dazu geschrieben haben und genau die Skepsis, die wir heute auch haben, wenn wir da drauf gucken, formuliert haben.
Sie haben gesagt, man kann das so sehen, man kann das so sehen. Wie sehen Sie es denn? Also ich meine, dieser Prozess, also dieses, okay, das wird eins zu eins übernommen. Alle Formen, die wir in der Bundesrepublik ausprobiert haben und die ganz gut funktionieren nach unserem Ermessen, die geben wir jetzt euch. Und weil ihr das aber nicht könnt, lassen wir das von unseren Leuten machen, bei euch. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich ist das ein Prozess, der niemals reibungsfrei verlaufen wird. Ne? Wenn man jetzt sagt, es gibt eine ostdeutsche Transformation, dann gab es die erstmal auch von innen. Ne? Ostdeutschland, erstmal ist die alte Regierung und Staats- und Parteiführung so unter Druck geraten, dass sie zurücktreten mussten. Dann gab es Reformprozesse, die selber ausgelöst worden sind, bis hin zur ersten und auch letzten demokratischen Wahl in der DDR. Also es ist nicht so, dass die Wiedervereinigung stattfand vor dem Hintergrund sozusagen, dass ein staatssozialistisches System sich mit der Bundesrepublik vereinigt hat, sondern da waren schon enorme Veränderungsprozesse in Gang gesetzt. Also auch führende Köpfe, ob das jetzt Krankenhauschefs waren oder Universitätsrektoren oder Kombinatschefs, also die waren ja letzten Endes alle schon abgewickelt. Intern gab es eine große Auseinandersetzung um die Fragen, wer sitzt da jetzt eigentlich. Und dann gab es im Prinzip eine zweite Welle. Also diese obersten Köpfe waren ja schon alle abgeräumt. Dann gab es eine zweite Welle und die kam dann eben mit der Wiedervereinigung, wo die sogenannten Transfereliten kamen. Und da hat man letzten Endes diesen Transformationsprozess ein Stück weit in andere Hände gelegt und hat auch damals geglaubt, das ist ja irgendwie funktional, weil die Leute das Know-how haben, die kennen das Rechtssystem, die wissen, wie man mit Banken verhandelt und an Geld kommt. Aber natürlich, wenn man das macht und andere in die Verantwortung kommen lässt, dann kann man natürlich auch all das, was nicht funktioniert, ne? Also ein Investor kommt nicht oder es wird der Betrieb abgewickelt, man kommt in Arbeitslosigkeit, dann kann man das natürlich sehr genau sozusagen schuldmäßig projizieren. Dann sagt man, die haben das gemacht und haben das auch verschuldet. Und ich glaube, ein Stück weit auch dieses Ost-West-Verhältnisses und dieses Gefühl der Ostdeutschen irgendwie überrannt und überrollt worden zu sein, das rührt eben auch daher. Das wissen wir generell aus Transformationsprozessen. Sie funktionieren immer dann sehr, sehr gut, wenn die Leute sich selbst in einer aktiven Rolle dieses Transformationsprozesses sehen, wenn sie selber Verantwortung übernehmen, wenn sie selber die Möglichkeit haben, eigene Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Aber wenn das eben Transformationseliten aus dem Westen machen, und das waren mehrere 10.000, vor allen Dingen Männer, die eben rübergekommen sind, dann noch mit der sogenannten Bush-Zulage häufig, ne, also ein Einkommenszuschlag, um da überhaupt hinzugehen. Gut, heute würde man sagen, ja, meine Güte, das ist so eine schlimme Begrifflichkeit. Der ganze Anklang ist schon irgendwie so ein bisschen despektierlich. Aber so war damals die Praxis und das hat man auch gar nicht so stark hinterfragt. Ne? Also das hat man einfach gemacht.
Es war auf eine Art auch ehrlicher. Ne? Es hat sozusagen die Haltung der Leute wahrscheinlich ganz gut eingefangen.
Ja, und es hat, das darf man auch nicht unterschlagen, es hat natürlich auch bestimmte Konflikte zwischen sozusagen den alten Eliten oder den aufgerückten Eliten, die ein Stück weit auch noch loyal zum System waren und oder eine Systemnähe hatten, und den oppositionellen Eliten entschärft. Ne? Damals gab es eben noch viele Diskussionen über die alten Seilschaften, die jetzt versuchen, sich rüber zu retten und Stasi Verbindung. Und da waren natürlich diese Eliten aus dem Westen erstmal so ein Schritt zur Seite, dass man gesagt hat, ja, die waren jetzt nicht verstrickt mit dem System kommen eben von außen. Und das macht es so ein Stück weit leichter, aber man fängt sich mit so einem Prozess natürlich wieder was ganz anderes ein. Ne? Und ich glaube, es wäre gesünder gewesen, wenn man im Inneren eine eigene Auseinandersetzung gesucht hätte. Und auch mit diesen Eliten aus der zweiten und dritten und vierten Reihe, die dann in die erste hochgerutscht waren, sich ins Benehmen gesetzt hätte.
Also ist ja jetzt gerade, wird auch viel darüber geredet, dass eben in dem Moment, wo diese neuen Chefs sozusagen da waren, auch die ganze Auseinandersetzung der ostdeutschen Gesellschaft über die eigene Vergangenheit und Zukunft im Grunde abgewürgt worden ist, weil klar war, dass die Vergangenheit jetzt im Grunde nicht mehr interessiert und die Zukunft in anderen Händen liegt. Und dann gab es ja auch gar keine Medien und Institutionen mehr, in denen man es hätte machen können.
Ja, letzten Endes ist man dann sozusagen diese Transformationskrise gestolpert, also auch mit vielen existenziellen Unsicherheiten. Die alten Eliten waren dann nicht mehr da, mit denen man sicher hätte auseinandersetzen müssen und die vielleicht auch so ein Stück weit so eine Vergangenheitspolitik ermöglicht hätten. Und dann ist klar, sozusagen ein System kollabiert ökonomisch und ist auch moralisch, politisch desavouiert, und zwar die DDR oder sozusagen dann, was davon noch übrig blieb. Und die Bundesrepublik ist eigentlich historischer Gewinner. Und dann sind im Prinzip die Karten schon längst verteilt. Ne? Da braucht man gar nicht mehr diskutieren, sondern es gibt eben einen historischen Sieger, der sich in jeder Hinsicht auch als das überlegene System entpuppt hat. Und sozusagen in der Öffentlichkeit waren dann alle Leute natürlich gar nicht mehr satisfaktionsfähig, die irgendwie gesagt haben, aber, und man müsste doch mal hier gucken und man müsste doch mal da gucken. Und die Ostdeutschen selber hatten keine eigene interne Öffentlichkeit mehr, um bestimmte Themen auch immer wieder zur Sprache zu bringen und auch eine Pluralität der Stimmen und der Auseinandersetzung zuzulassen. Und da, glaube ich, hat man was verschenkt. Das hat häufig zu einem etwas verschämten Umgang mit der eigenen Vergangenheit geführt. Vieles ist unter den Teppich gekehrt worden. Auch die Familiengespräche am Abendbrotstisch hatten vielleicht nicht die Intensität, wo Kinder dann eben Fragen nach Verstrickung, Schuld, Opportunismus, Mitmachen stellen können. Und das ist eben auch etwas, was uns heute auf die Füße fällt. Wir sehen ja, dass es auch autoritäre Tendenzen in der gegenwärtigen politischen Landschaft Ostdeutschlands gibt, wo man eigentlich sagen müsste, ja, die Ostdeutschen müssten ja nur doppelt und dreifach wissen, was das eigentlich bedeutet und dass man da Abstand halten muss zu so einem Gedankengut. Aber das ist offensichtlich bei Teilen der Bevölkerung jedenfalls nicht der Fall.
Ich wollte noch mal ganz zum Anfang zurückkommen. Da haben Sie also direkt in der ersten Antwort über die AfD geredet und den Nutzen, den die zieht aus diesen Entfremdungsprozessen gegenüber der Parteiendemokratie. Ist denn die AfD, was das alles angeht, ist sie ein Symptom oder ist sie das Problem?
Sie ist in gewisser Weise erstmal Symptom, aber wird dann dadurch natürlich zum Problem. Also sie ist eigentlich Nutznießerin auch in einer bestimmten Unmutslage oder vielleicht auch einer Unmutskultur, die sich in Ostdeutschland festgesetzt hat. Also dass man irgendwie nicht einbezogen ist, dass man irgendwie von Veränderungen überrollt wird, dass einem das alles zu viel wird, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Diese ganze Rede von Bürger zweiter Klasse zu sein, gehört ja da irgendwie in diese Kategorie. Und dann wird sie natürlich zu einem Problem, weil sie diesen Unmut nochmal anschärft, anspitzt und verstärkt und damit im Prinzip auch kein Angebot macht, aus so einer mentalen Lage des Ressentiments herauszukommen. Und das halte ich für ein grundsätzliches Problem. Bei allen anderen Problemen, die die AfD eben auch mit sich bringt, also im Hinblick auf die Institutionen der Demokratie, im Hinblick auf so rassistische und auf faschistische Parolen, die da zum Teil geäußert werden, im Hinblick auf das Führungspersonal, das offensichtlich in Teilen eben korrupt ist oder mit China oder Russland gerne zusammenarbeitet. Das ist das eine, aber das andere ist eben, dass die Leute doch in solchen negativen Emotionen immer wieder bestärkt werden und die werden eben politisch kapitalisiert auf eine Art und Weise, dass das eigentlich sehr destruktiv ist.
Wobei also aus allem, was wir vorher beredet haben, schon klar ist, dass diese negativen Emotionen also nicht aus der Luft gegriffen sind.
Nee, die sind da und das hatten wir eigentlich kontinuierlich. Also wenn man jetzt Umfragen Anfang der 90er anschaut, also die Leute haben eigentlich nie die Wiedervereinigung an sich in Frage gestellt, sondern den Modus der Wiedervereinigung. Wie ist das eigentlich abgelaufen? Und jede Kritik an der Wiedervereinigung ist eigentlich öffentlich abgewertet oder abgewatscht worden. Da hat man gesagt, du bist ja ewig gestriger und willst die DDR zurückhaben. Da hat man sich das sehr leicht gemacht und hat sich gar nicht richtig damit auseinandergesetzt, dass es diese Unzufriedenheit gibt. Und dann gab es große Anteile der Bevölkerung, die gesagt haben, sie sind zum Beispiel gegen diesen Prozess der Privatisierung wieder über die Treuhand gesteuert worden ist. Sie möchten, dass der Einigungsvertrag nochmal nachverhandelt wird bei manchen Aspekten. Da war so ein großes Thema Rückgabe vor Entschädigung. Da ging es dann um Eigenheime und Immobilien und Grundbesitz. Also in vielen Bereichen gab es einen sehr, sehr großen Unmut und den hat man damals einfach ins Leere laufen lassen. Also im Prinzip gibt es fast keine Veränderung im Hinblick auf den Einigungsvertrag, also wirklich in der Nachkommastelle Marginalien, die nochmal nachjustiert worden sind. Und wenn man jetzt mal heute guckt, wenn das Kabinett was beschließt, irgendwie eine Kürzungsrunde und die Landwirte sind betroffen, dann gehen die sehr vehement auf die Straße, artikulieren ihren Unmut und dann rudert die Politik relativ schnell zurück oder macht andere Angebote. Das ist damals nicht geschehen. Es gab wirklich Massendemonstrationen mit vielen 10.000 Menschen vor der Treuhandzentrale. Es gab lange Hungerstreiks überall. Wurde auch auf der Straße politischer Unmut kundgetan. Und das hat man damals einfach abperlen lassen. Und heute reagiert man politisch sehr, sehr viel stärker. Zum Beispiel, als Pegida dann auf die Straße kam. Das war vom Umfang und von der Zahl her wirklich nicht zu vergleichen mit den Massendemonstrationen Anfang der 90er Jahre. Und trotzdem war die Politik da sehr, sehr aufgeschreckt und hat intensiv darauf reagiert.
Sie sagen ganz am Ende, glaube ich, sagen Sie einen ganz bitteren und harten Satz. Die deutsch-deutsche Gesellschaft hat sich weitgehend mit der ökonomischen und soziostrukturellen inneren Ungleichheit abgefunden und ist nicht bereit, diese auf die Agenda zu setzen. Ist das so oder ist das eher eben die
herrschende, meist westdeutsche Elite, die keine Bereitschaft zeigt, sich da in irgendetwas zu bewegen?
Ja, ich glaube, insgesamt lassen sich dafür keine Mehrheiten finden und zusammenzimmern. Also es gibt ja auch in Ostdeutschland jetzt keine starke Unterstützung zum Beispiel für eine höhere Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer. Das wäre so ein bisschen die Voraussetzung, um auch die Ungleichheiten zu verändern. Und bei vielen anderen Maßnahmen sind die Leute eben auch relativ skeptisch, muss man sogar sagen. Das heißt, es fehlt eigentlich jetzt nach 34 oder 35 Jahren doch ein starker politischer Impuls und starker politischer Wille, um nochmal was zu verändern. Denn es gibt heute jetzt kein DAX-Unternehmen in Ostdeutschland. Und ich glaube, möglicherweise entsteht das. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich mal ein DAX-Unternehmen in Ostdeutschland ansiedeln würde, mit welchen strukturellen Fördermaßnahmen verbunden auch immer, ne? Also das Headquarter, also der Hauptsitz eines DAX-Unternehmens, das kann ich mir im Moment nicht ausmalen. Und das ist ja auch gar nicht in der öffentlichen Diskussion. Das heißt, man macht das dann einfach so. Manchmal verschwindet Ostdeutschland natürlich in gewisser Weise auch als Problemfall, wenn man jetzt sagt, okay, die Vermögensungleichheit ist so stark, aber es leben eben auch 20% von Leuten in Ostdeutschland, die eigentlich aus dem Westen kommen. Ne? Ich habe mir mal die Liste der reichsten Potsdamer angeguckt, der 10 reichsten Potsdamer. Ich glaube, 9 waren Westdeutsche und die zählen jetzt natürlich in den Statistiken als Ostdeutsche. Also die reichsten Ostdeutschen sind eigentlich Westdeutsche und da macht man eben relativ wenig, sondern diese Einkommensverhältnisse und auch die Vermögensverhältnisse, die sind eigentlich wie zementiert und da wissen wir eben, dass das von Generation zu Generation auch übertragen wird und da staatlicherseits wenig stattfindet.
Das sind halt auch Machtverhältnisse.
Sind auch Machtverhältnisse, natürlich auch sozusagen besitzstandswahrende Orientierung und niemand gibt gern ab. Wahrscheinlich hätte man das früher noch mal massiver gemacht. Wir hatten ja nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus sowas wie eine Vermögensabgabe und auch Versuche, Dinge anders zu regeln. Aber in den 90er Jahren zumindest war eben auch der Geist des Neoliberalismus sehr dominant. Da ging es eben um Privatisierung, um Eigenvorsorge und Deregulierung von Märkten. Und da war das eben nicht so zentral. Und heute ist das möglicherweise auch zu spät, um das nochmal politisch zum großen Thema zu machen.
Ja, jetzt haben wir ein ziemlich düsteres Bild von allen möglichen Dingen gezeichnet, eine halbe Stunde lang. Und Sie kommen am Ende Ihres Buches mit der Idee, dass man jetzt das nicht alles natürlich von jetzt auf gleich, aber zumindest einige Dinge daran ein bisschen entschärfen und verbessern könnte, indem man Bürgerräte als politisches Instrument stark macht, einführt, vor allen Dingen in Ostdeutschland. Was erhoffen Sie sich? Was könnten die leisten, was die etablierten Institutionen und auch die ja vorhandenen Formen von Bürgerbeteiligung nicht leisten?
Ja, sozusagen die beste aller Möglichkeiten wäre natürlich sozusagen eine blühende Parteiendemokratie, dass alle Ostdeutschen sozusagen ihre Interessen in Parteien einbringen, dass sich die Mitgliederstruktur verändert und dass die Parteien auch Integrationsleistungen vollbringen können. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass das jetzt sich über mittel- oder langfristige Zeiträume grundsätzlich verändern würde. Ich sehe eher, dass es noch zu einer stärkeren Erosion der Parteiendemokratie kommt. Und da muss man sich über alternative Formen der Partizipation Gedanken machen. Und ein Vorschlag, der ist jetzt auch kein Allheilmittel, aber ein Vorschlag sind eben Bürgerräte, also per Losverfahren gewählte Gremien, wo Leute eben reinkommen zu bestimmten gesellschaftlichen, politischen Sachproblemen, sich Gedanken machen, in moderierten Gesprächen, wo es eben auch Respekt, wechselseitigen Austausch, Anerkennung von unterschiedlichen Argumenten, wo das eigentlich zentrale Faktoren sind, die diesen Austausch dann möglich machen sollen, wo die dann zu einer Lösung kommen. Und da glaube ich schon, das könnte anknüpfen natürlich so ein Stück weit an die runden Tische und so Bürgerdialogformen. Und es würde Leute eben auch abholen, die jetzt erstmal nicht in der Partei sind, sondern sie würden da reinkommen und hätten Chancen des Mitmachens.
Das Interessante an dieser Sache ist, Sie haben gerade gesagt, es gibt sozusagen ostdeutsche Traditionen in dem Bereich. Dahinter steckt ja wahrscheinlich auch die Idee, dass die Art von Demokratie als Praxis, die in diesen Bürgerräten ausgelebt werden könnte, dass die eher der Vorstellung entspricht, die Ostdeutsche von der Demokratie vielleicht haben. Worin würde da der Unterschied liegen aus Ihrer Sicht?
Ja, einerseits haben sie die, andererseits haben sie die auch nicht. Ne? Das muss man so ein bisschen differenzieren. Also es gibt in Ostdeutschland eine starke Tendenz, sozusagen Demokratie so ein Stück weit als Einforderungsdemokratie zu verstehen. Ne? Also es gibt irgendwie einen originären Volkswillen Und der muss sich irgendwie im politischen Prozess durchsetzen. Und wenn die Regierung jetzt nicht macht, was man gerne hätte oder für was man auf die Straße geht, dann muss sie eben weg. Im Westen hat man stärker sozusagen prozedurale Orientierung. Also da sagt man, durch ein regelhaftes Verfahren, wie Entscheidungen zustande kommen, legitimiert sich das letzten Endes. Das unterscheidet das. Zugleich gibt es in Ostdeutschland immer ein großes Interesse auch an basisdemokratischen Organisationsformen, das eben ja Austauschformate, Verhandlungsformate jenseits der Parteien. Und da würde ich sagen, das eröffnet einen Raum, weil die Leute eben auch positive Erinnerungen durchaus an den Herbst 89 haben. Es ist aber auch ein Lernraum, wo man eben sagen soll, okay, nicht nur die Lautesten und die jetzt irgendwie am vehementesten mit dem Fuß aufstapfen, setzen sich durch, sondern es gibt eine Vielheit der Stimmen, eine gleichberechtigte Teilnahme unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, politischer Orientierung. Und die versuchen in einem ernsthaften Bemühen und durch Austausch von Argumenten und Informationen und Sichten zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Das ist etwas, was wir auch alle einüben müssen. Also wir haben ja in sozialen Medien, aber auch auf den Straßen dieses Überschreien, das Nicht-Zuhören. Also man könnte sagen, in diesen Kontexten stellt sich auch wieder eine Art von Wechselseitigkeit her, die im politischen oft verloren geht, ne, oder in den öffentlichen Diskursen oft verloren geht. Und deswegen sage ich, einerseits knüpft es an bestimmte Grundhaltungen und auch Grunderwartungen, die in Ostdeutschland da sind. Andererseits geht es auch über sie hinaus, weil Menschen eben da auch in Kontexte hineinkommen, wo sie eben Dinge erfahren können, Dinge lernen können über sich selbst, aber auch natürlich über andere. Und so vielleicht auch feststellen, ja, Politik ist Kompromiss. Politik ist mit anderen zusammenzukommen, zuzuhören und dann unter den gegebenen Umständen und der Abwägung aller unterschiedlicher Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Ja, Politik ist auch Praxis, ne? Also mitmachen und was tun und Ergebnisse sehen.
Ja, manche sagen auch, Politik ist oder Demokratie ist auch eine Lebensform, ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie eine funktionierende Struktur und das sind nicht nur formale Abläufe, sondern es ist auch eine Grundhaltung, wie man bestimmten Problemen begegnet, wie offen man für die Argumente von anderen ist. Und da halte ich sozusagen die Bürgerräte eigentlich für eine ideale Form. Und sie sind eigentlich vollständig immun gegenüber allen Vorwürfen, die man jetzt ja auch oft auf der Straße und anderswo hört. Das sei jetzt irgendwie ein Elitenkartell oder die da oben hätten entschieden oder das seien Systemparteien. Sondern da kommen Leute wirklich aus der Mitte der Gesellschaft und setzen sich zusammen und versuchen bestimmte politische Probleme, Aufgabenstellungen zu lösen. Ja, ein Stück weit ähnlich wie in Parlamenten einerseits schon, aber andererseits dann doch wieder nicht, weil die Leute irgendwie nicht sozusagen in diese Fraktionszwänge, in die politisch-ideologischen, programmatischen Ausrichtungen der Parteien hineingepresst werden und gebunden sind, sondern sie können relativ offen sich austauschen und sie können eben auch lernen darin, dass vielleicht ein anderes Argument ein bisschen mehr sticht als ihr eigenes.
Naja, und die Zugangsschranken sind natürlich andere. Also, ne, bis man es ins Parlament geschafft hat.
Ja, also das ist sozusagen, es ist sehr niedrigschwellig und man kommt durch ein Losverfahren da eben rein. Und es bringt eben dann auch Bürger in den politischen Prozess hinein, die üblicherweise dem fernbleiben. Ne? Also es hat auch letzten Endes einen positiven Repräsentationseffekt, dadurch, dass es eben aus der Breite, aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und was wir jetzt auch in eigenen Studien immer beobachtet haben, ist, dass wir haben eine starke Radikalisierung, vor allen Dingen des rechten Randes in Ostdeutschland, dass doch in diesen demokratischen Foren, in diesen, ja manchmal nennt man diese Mini-Publics oder kleinen Öffentlichkeiten, dass doch die sehr radikalen Meinungen tendenziell abgedimmt werden. Und sich diese leise Mitte, wie man das manchmal nennt, dass die sich stärker artikulieren und durchsetzen kann. Das heißt, man kann eigentlich radikale Positionen vielleicht pazifizieren oder einhegen und man kann eigentlich diese demokratische Mitte so ein Stück weit stärken. Wir haben in unseren eigenen Forschungen immer vorher auch und hinterher Befragungen gemacht, sodass wir ungefähr wissen, was wählen die Leute, wo sind die positioniert zu bestimmten Fragen. Und da kann man eben sehen, dass die Leute, die da irgendwie ganz Außenposten sind, dass die dann in diesen Kontexten eigentlich sich nicht durchsetzen können und das Ganze nicht dominieren können. Und das ist eben im öffentlichen Diskurs häufig so, dass wir sehr extreme polarisierte Positionen haben, die für die Breite vielleicht nicht repräsentativ sind, aber die sozusagen übergroße akustische Aufmerksamkeit generieren können für ihre Position. Und dann entsteht eben so ein Bild so einer gespaltenen Gesellschaft, obwohl die Mitte tendenziell sich zurückzieht und dann leiser wird.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr gern.
Der Berliner Soziologe Steffen Mau war das in einem Gespräch mit Uli Hufen für unsere Systemfragenfolge zur Krise der Parteiendemokratie, speziell in Ostdeutschland, und über die Chancen, die Bürgerräte hier bieten könnten. Als Bonusmaterial, weil wir vieles aus dem Gespräch einfach nicht in die Folge selbst reingekriegt haben. Da geht es nämlich auch um eine Bürgerratsinitiative aus Berlin-Marzahn-Hellersdorf und um Forschung zu Bürgerräten, worauf es da ankommt. Wer das noch nicht gehört hat, zu finden ist alles im Systemfragen-Podcast in der Deutschlandfunk-App.